Auf der rechten Spur. Der Podcast der Heinrich-Böll-Stiftung Rheinland-Pfalz zu rechter Politik und Strategie. Folge 24. Nationaler Kapitalismus über extrem rechte Wirtschaftspolitik mit Maurice Höfgen.
Willkommen, Maurice. Schön, dass du mit uns in Staffel 3 einleitest. Wir beginnen wie immer. Wer bist du, was machst du und wem oder was bist du auf der Spur?
Ich bin Maurice Höfgen, Ökonom, YouTuber, mache leidenschaftlich und sehr viel zu Wirtschaft und Finanzpolitik in Wort, in Bild, in verschiedensten Formaten. Und auf der Spur bin ich generell der Aufklärung in Sachen Verständnis unseres Wirtschaftssystems, korrektiv, sage ich mal, für viele ökonomische Mythen, die draußen so umherschwirren. Aber das betrifft insbesondere und zunehmend mehr und wichtiger vor allem auch rechte wirtschaftspolitische Ansätze, wenn nicht sogar rechtsextreme, wenn es zum Beispiel um die AfD geht und da zu verstehen und zu dekonstruieren, wie wolle die es denn eigentlich mit Wirtschaft, Haushalt, Sozialstaat angehen?
Und deine Expertise in Bezug auf extrem rechte Wirtschaftsvorstellungen hat uns heute zusammengebracht. Wir reden genau darüber und gucken einfach mal tiefer, was da eigentlich drinsteckt. Die Idee der Anfrage kam auch, weil wenn über Parteien links der Mitte gesprochen wird, ist klar, dass dort auch eine gewisse wirtschaftliche Stoßrichtung mitgedacht wird. Bei rechts und rechtsextrem ist in der allgemeinen Debatte die Vorstellung vor allem, dass es sich um gesellschaftspolitische Themen oder Kulturkämpfe handelt. Anti-woke, antifeministisch, nationalistisch und so weiter. Daher die Frage ganz allgemein, gibt es denn auch eine genuine rechtsextreme Wirtschaftsstoßrichtung oder gibt es auch mehrere?
Also dominant, sage ich mal, wenn man jetzt zum Beispiel mal verfolgt, was eine Alice Weidel oder ein Tino Chrupalla so vertreten, würde ich sagen, sind das so national-kapitalistische Ansätze. Wobei historisch, wenn man so zurück, was hat eigentlich die NSDAP so gefordert und versprochen in Wahlkämpfen und was macht heute ein Björn Höcke oder der damals 2020, glaube ich, verbotene Flügel der AfD so, dann ist das eher national sozialistisch geprägt, wobei sozialistisch jetzt dann in dem Fall bei Höcke und Co. heutzutage nicht mehr Planwirtschaft bedeutet, sondern Höcke nennt das, glaube ich, selber organische Marktwirtschaft. Also schon viel Markt, ja, und weniger Planung von oben. Dafür aber wird die Wirtschaft gegenüber dem Ausland sehr abgeriegelt und geschützt. Deswegen würde ich es mal aufteilen in nationalkapitalistisch und nationalsozialistisch. Nationalkapitalistisch ist dominant, ist Alice Weidel. Nationalsozialistisch ist Björn Höcke und halt Björn Höcke Netzwerk und Umfeld. Zurückgehend vor allem auf diesen Flügel, der übrigens ja vom Verfassungsschutz, bevor die gesamte AfD-Partei jetzt erwiesenermaßen gesichert rechtsextrem eingestuft wurde, schon so eingestuft wurde. So sehe ich quasi die Lagerbildung im rechtsextremen Bereich.
Okay, wenn dann also die nationalkapitalistischen Kräfte die Dominanten sind. Kannst du auch sagen, warum das in Deutschland bzw. bei der AfD so ist? Und was bedeutet das auch in Abgrenzung zu dem, was Höcke und Co. sich vorstellen?
Das zeichnet aus, dass sie eben ja neoliberale Wirtschaftspolitik machen wollen, also Steuern für Unternehmen runter, Steuern für Reiche runter, sogar in eine viel extremerer Form als zum Beispiel die FDP, denn die FDP ist immerhin noch für eine Erbschaftssteuer, die AfD ist komplett dagegen und die Erbschaftssteuer zu streichen würde halt vor allem oder ausschließlich den sehr Reichen nützen. Die AfD war lange gegen einen Mindestlohn. Die AfD will harte Einschnitte beim Bürgergeld und sogar beim Arbeitslosengeld 1. Ja, nicht nur für Ausländer, für die natürlich insbesondere, sondern auch für, in Anführungszeichen, die deutsche Bevölkerung oder diejenige ohne Migrationsgeschichte. Und das zeichnet das eben aus. Also klar, Neopolitik, Politik für Reiche, Steuersenkung oben in der Hoffnung, das schiebt dann die Wirtschaft an und dann tröpfelt der Wohlstand herunter, die sogenannte Trickle-Down-Erzählung.
Die Idee des Trickle-Down-Effekts beschreibt, wie Maurice erwähnt, die Vorstellung, mehr Wohlstand der Reichsten würde schlussendlich auch zu gesellschaftlichen Schichten nach unten hindurchsickern. In der Begründung werden hierzu mehr Investitionen und damit verbunden höhere Steuereinnahmen genannt. Vereinfacht lässt sich das Ganze wie das Einschenken einer Sektpyramide vorstellen. Die Theorie ist hoch umstritten, positive Effekte lassen sich schwer nachweisen und einige Ökonominnen haben aufgezeigt, dass Werkzeuge des Trickle-Down auch zum gegenteiligen Effekt geführt haben.
Dazu Alice Weidel zum Beispiel, Freihandel ist super, ja, sie ist gegen Zölle zum Beispiel, hat Donald Trump dafür auch kritisiert, allerdings nicht besonders aggressiv. Also wenn das ein linker Präsident gemacht hätte in den USA, wenn Bernie Sanders die Zölle fangen hätte, wäre Alice Weidel wahrscheinlich auf dem Baum gewesen. So, weil sie Donald Trump ja an sich ganz gut findet, hat sie sich da zurückgehalten. Ja, und das passt natürlich viel besser zu dem, was CDU und FDP, also die Parteien, die halt auch konservativ oder bürgerlich eher im rechten Spektrum sind, also wo die AfD Anschluss sucht, was die so vertreten. Deswegen ist das, glaube ich, dominant. Dazu passt das auch zum deutschen Wirtschaftsdiskurs. Der ist sehr konservativ, der ist sehr neoliberal. Wir sehen eine Regierung gerade, die neoliberale Reformen durchzieht, also Steuersenkung für Unternehmen zum Beispiel. Deswegen vertritt die AfD das. Ich weiß aber noch nicht mal, um sozusagen mal zu meiner Analyse zu kommen, ob das Erfolgsversprechen für die AfD ist. Ich glaube, sie könnte fast noch erfolgreicher sein, wenn sie nationalsozialistisch wäre. Nämlich das Thema teure Mieten, das Thema schlechte Löhne, schlechte Renten viel offensiver angehen würde, wenn sie also eine Politik für kleine und mittlere Einkommen vertreten würde. Weil wir sehen immer in den Nachwahlbefragungen, dass genau die Leute, die davon profitieren würden, die AfD wählen. Also die AfD landet neben Nazis, Handfesten, besonders bei denen, die frustriert sind, die sich ausgegrenzt fühlen, die sich als Inflationsverlierer sehen, die Angst haben ökonomisch vor ihrer Zukunft, die Existenznöte und Existenzsorgen haben. Und da würde natürlich mehr Sozialpolitik die deutlich mehr ansprechen. Deswegen, Gott sei Dank macht sie es nicht, sonst wäre sie womöglich noch erfolgreicher. Und das ist natürlich auch so ein Kampf, der in der AfD schwelt. Selbst wenn der Flügel von Björn Höcke verboten wurde, sind die trotzdem einflussreich, hat er trotzdem seine Netzwerke und liefert sich natürlich hinter den Bühnen einen Konkurrenzkampf mit Alice Weidel und Bo. Wobei man sagen muss, dass die AfD mittlerweile schafft, das halt nicht mehr so krass öffentlich auszutragen. Alice Weidel und Björn Höcke waren nochmal richtig zerstritten und haben sich ja bekämpft. Also Alice Weidel wollte ihn mal aus der Partei schmeißen, hat ein Parteiausschlussverfahren gegen Höcke mit angestrebt. Mittlerweile hat sie ihn akzeptiert und er sie akzeptiert und die scheinen zumindest solange es aufwärts geht. Ja, AfD steigt ja in Umfragen sowohl in ostdeutschen Flächenländern als auch in der Bundesumfrage immer weiter nach oben. Und ich glaube, der Erfolg sorgt dafür, dass man es schafft, diesen Konflikt nicht offen auszutragen. Sollte die AfD mal in eine Krise geraten, wird er sicherlich wieder geführt.
Spannend, dass du meinst, das wird ein Thema für die Krise. Denn die AfD hat ja traditionell immer, wenn sie erfolgreicher wurde, ihre Vorsitzenden gestürzt. Und dieses Stürzen kam immer von ganz rechts außen.
Sie kratzen an Regierungsbeteiligungen, sie kratzen in Ostdeutschland fast an absoluter Mehrheit. Also von 5% auf 10% zu kommen, dieser Erfolg ist was anderes als der Erfolg im Sinne von, oh, wir müssen bald regieren, wir sind kurz davor. Ich glaube, das verändert nochmal die Dynamiken.
Und wenn es zu so einem Streit kommen würde, welcher wirtschaftspolitische Weg würde sich durchsetzen? Und jetzt nicht als Aussicht, dass das die AfD unbedingt schwächen wird, sondern eher als Frage, welches Personal- und Richtungsroulette dann kommt. Oder ist das sowieso alles nicht das Thema, an dem es sich innerhalb der AfD irgendwie entscheiden wird?
Ich glaube nicht, dass das das Thema wird, an dem es sich entscheidet, weil das auch einem Björn Höcke und Co., glaube ich, solange es Erfolg gibt, gar nicht so entscheidend ist. Die sind ja alle machtgeil und solange die aktuelle Strategie, die ja vor allem daraus besteht, Sachen zu bekämpfen, gegen was zu sein und vor allem ja in Kulturthemen, dort ist das in der Einleitung oder am Anfang schon mal erwähnt, solange können die das, glaube ich, hinten anstellen. Ja. Es gibt aber auch Sachen, muss man sagen, die wirtschaftspolitisch beide Bereiche eint oder beide Ausrichtungen, das nationalkapitalistische und das nationalsozialistische, nämlich dass es immer darum geht, dass der inländischen Bevölkerung besser geht als der ausländischen oder der ohne Migrationsgeschichte besser als der mit. Das schafft es ja sogar heute schon ins AfD-Wahlprogramm, denn im Wahlprogramm stand zum Beispiel, dass bei der Zuteilung von Wohnraum Leute mit deutschem Pass bevorzugt werden sollen beispielsweise. Die wollen beim Bürgergeld, bei generellem Sozialstaat ein Zweiklassensystem aufziehen. Also da ist man sich einig und man ist sich einig in der Sache, wie man zur Europäischen Union steht. Ja, die Europäische Union gilt bei der AfD als bürokratisches, globalistisches, korruptes System, wo Deutschland viel für zahlen muss, wo deutsche Steuergelder versickern. Und dieses Narrativ finden die blöd. Und außerdem wollen die natürlich in beiden Ausrichtungen mehr Souveränität, also hätten am liebsten die deutsche Mark zurück, also dass Deutschland eine eigene Währung hat. Die ignorieren dabei allerdings, welche Folgen und Konsequenzen das hätte für ein Land wie Deutschland, was so mega krass auf Exporte setzt und was der größte Profiteur vom Euro ist zum Beispiel. Aber da ist man sich interessanterweise einig. Also da verlaufen nicht die Streitlinien. Ich glaube, die Streitlinien verlaufen eher bei der Frage Mindestlohn hoch oder runter zum Beispiel. Und da muss man allerdings sagen, dass auch ein Björn Höcke nicht ein wirklicher Sozialist ist. Denn auch Björn Höcke denkt da, oh, Mindestlohn, das heißt, Arbeit wird teurer. Dann muss Arbeit ja weniger nachgefragt werden und der Mindestlohn also Arbeitslosigkeit entzeugen. Deswegen hat er sich in der Vergangenheit zum Beispiel auch schon mal häufiger dagegen ausgesprochen. Also da ist ja auch nicht sattelfest. Höcke ist halt auch, also, ne, ökonomischer Laie, muss man noch dazu sagen. Deswegen, und das spricht dann auch wieder dafür, dass sie sich da, glaube ich, nicht zu krass verkämpfen würden.
Fußnote. Die Vorstellung bzw. Behauptung neoliberaler und rechter DenkerInnen, ein Mindestlohn würde zu Arbeitslosigkeit führen, ist in Deutschland nicht belegbar. Der Mindestlohn hatte keine negativen Auswirkungen auf die Gesamtzahl der Beschäftigten. Viel eher konnten geringfügig Beschäftigte in besser bezahlte Anstellungsverhältnisse wechseln.
Weil du es gerade angesprochen hast mit Anschlussfähigkeit, wir spielen mal ein Gedankenexperiment. Teile der CDU treiben es so weit, dass die SPD nur noch sagen kann, jetzt geht's nicht mehr weiter, die Regierung bricht zusammen, die CDU geht mit der AfD in eine Regierung. Was glaubst du, würde durch AfD-Regierungsbeteiligung wirtschaftspolitisch passieren und was würde es für die deutsche Volkswirtschaft bedeuten?
Also gegen die CDU würden die einen Euro-Austritt, den ich eben schon mal angesprochen habe, nicht durchbekommen. Aber was sie mit der CDU sicherlich durchbekommen, ist zum Beispiel wieder auf Atomkraft zu setzen, ist mehr Gaskraftwerke zu bauen, also alles rund um den Bereich Energiewende, Verkehrswende, Klimaschutz, das rückabzuwickeln. Ne? Also Verbrennerverbot auf EU-Ebene, Kippen, all das. Ne? Die würden wieder komplett, also Katharina Reiche mal drei sozusagen, voll auf fossile Energie und alte Verbrenner-Denke setzen. Das ja. Interessanterweise sind die ganzen großen Energie- und Heizverbände jetzt schon ja alarmiert bei dem, was Katharina Reiche macht und schreiben öffentliche Brandbriefe nach dem Motto, bitte jetzt nicht rückabwickeln, das schadet unserer Branche viel mehr, als dass es uns nützt. Das wäre vielleicht so ein Korrektiv, also dass dann die Branchen und die Verbände sagen, wir fanden irgendwie auch das Heizgesetz blöd, ja, und überhaupt, und wir müssen uns auch umstellen, und das fanden wir auch lange blöd, aber jetzt, wo wir uns umstellen müssen, bitte nicht wieder zurück. Das auf jeden Fall, dann würden wir noch mehr Steuersenkungen sehen, sicherlich für Unternehmen. Wir würden bei der Einkommenssteuer eine Reform sehen, die uns verkauft würde als für mittlere und kleine Einkommen, aber die würde vor allem die obere Mittelschicht entlasten. Das würde gemacht werden und dann halt radikale Einschnitte am Sozialstaat, also Leistungskürzungen bei der Kranken- und der Pflegeversicherung zum Beispiel, um die günstiger zu machen. Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Noch viel härtere Reformen beim Bürgergeld. Also Markus Söder hat ja jetzt schon mal damit kokettiert, alle Ukrainer, die bisher im Bürgergeld sind, da rauszuschmeißen, dass sie wieder nur Asylbewerberleistungen bekommen. Das würde dann sicherlich sofort passieren. Alle freiwilligen Programme, Aufnahmeprogramme, Familiennachzug und so, das würde dauerhaft gestrichen. Viel mehr Abschiebungen, Grenzkontrollen noch härter. Ja, und das ist alles, was der deutschen Wirtschaft nicht hilft, weil die deutsche Wirtschaft ist eine alternde Gesellschaft. Wir sind auf Fachkräftezuwanderung angewiesen. Wir sind auf Integration von denjenigen, die auch hierhin geflüchtet sind, angewiesen. Wir sind darauf angewiesen, dass Deutschland als Land mit ganz vielen Nachbarländern, dass der Verkehr an den Grenzen nicht permanent irgendwie Stau bedeutet, weil man da versucht, irgendwelche Grenzkontrollen zu machen. Also da wären sehr viele Sachen, die schlecht wären. Die neoliberale Politik, wir gucken, dass also die oberen 20% und die Unternehmen noch viel mehr Einkommen und Gewinne und so weiter haben, in der Hoffnung, dass die dann die ganze Wirtschaft ankurbeln. Das funktioniert nicht. Da gab es jetzt übrigens eine interessante Studie vom arbeitgebernahen Institut der deutschen Wirtschaft. Die haben selbst bei den Steuersenkungen, die jetzt Schwarz-Rot plant für Unternehmen, 50 Milliarden Euro kosten, die haben sie ausgerechnet. Die 50 Milliarden sorgen nur für 16 Milliarden an neuen Investitionen und führen damit nur zu 29 Milliarden mehr an Wirtschaftsleistung. Also man gibt 50 Milliarden auf, um 29 Milliarden mehr an Wirtschaftsleistung rauszuhaben. der Rest versickert, weil er dann einfach gespart wird bei den reichen Unternehmensbesitzern. Unternehmensbesitz ist in Deutschland extrem konzentriert. Ja, und so kann man das, glaube ich, durchexerzieren. Mindestlohn würde sicherlich beibehalten. Der würde nicht offensiv abgeschafft, weil auch in der CDU gibt es noch einen Arbeitnehmerflügel. Aber ja, da würde sicherlich darauf gedrängt werden, dass der nicht weiter erhöht wird. Solche Sachen.
Eine Nachfrage, weil du die Industrieverbände angesprochen hast. Könnte eine schwarz-blaue Konstellation das neokooperatistische Modell, also dass Arbeitgeber- und ArbeitnehmerInnenverbände Mitspracherecht haben, ändern bzw. abschwächen? Klar, Gewerkschaften und organisierte ArbeiterInnen sind immer ein Dorn im Auge. Aber ich meine jetzt mal auf Arbeitgeberverbände bezogen.
Das ist vor allem, da muss man unterscheiden zwischen CDU und oder Union und AfD. Weil der Union ist das mega wichtig, da gut anzukommen. Der AfD ist das nach meinem Dafürhalten eher egal. Gerade weil die Verbände ja auch alle nicht mit der AfD zusammengebracht werden wollen, weil die AfD für die tabu ist. Und weil man da auch eben aus der Vergangenheit gelernt hat, aus der NS-Zeit damals, wo halt große Industrieverbände eine sehr unrühmliche Rolle gespielt haben, das alles zu ermöglichen und davon auch sogar im Nachhinein noch zu profitieren. Und ich glaube, das führt schon dazu, dass die Ablehnung der Wirtschaftsverbände gegenüber der AfD auch länger erhalten bleibt. Zumindest länger erhalten bleibt, als, glaube ich, zum Beispiel diejenigen, die bei der Union schwanken würden und so eine Koalition mit der AfD eingehen würden. Also ich würde zum Beispiel mal Jens Spahn dazuzählen. Friedrich Merz übrigens eher nicht, aber Jens Spahn schon. Die würden viel eher umkippen und einfach sagen, ja gut, wenn es um Macht geht, dann machen wir das. Ja. Und dann kommt es drauf an, also die wären klug, wenn der Wirtschaftsminister dann von der Union wäre, ne, und der Finanzminister, weil die viel anschlussfähiger dann wären in einer schwarz-blauen Koalition an die ganzen Verbände.
Dann kommen wir jetzt nochmal zurück ins Hier und Jetzt und werden thematisch wieder breiter. Wir sehen, dass rechter Kulturkampf zu krasser Diskursverschiebung in Migration und Co. geführt hat. Auch andere Dinge, wie zum Beispiel die Unterstützung für LGBTIQ, sind ja zumindest mal am Bröckeln. Würdest du sagen, dass die extreme Rechte auch im Wirtschaftsdiskurs Diskursverschiebung durchgebracht hat? Oder hängt sich die extreme Rechte da eher nur an den dominanten neoliberalen Diskurs an und läuft da diesem hinterher?
Ich glaube, dann ist die Aufgabe für sie gar nicht so groß, weil wenn man sich die letzten 30 Jahre mal anguckt, was so gesellschaftspolitischen Fortschritt es gab, ist das halt viel, viel mehr als wirtschaftspolitisch oder im Diskurs. Deswegen gibt es da gar nicht so viel rückabzuwickeln. Die können sehr gut auf dieser konservativen Denke aufsetzen und anknüpfen. Und deswegen müssen die da gar nicht so viel machen. Was die AfD sicherlich sehr prominent gemacht hat und weitergetragen hat, ist jetzt der Kampf gegen den Sozialstaat und das Bürgergeld als, Zitat, Ausländergeld zu diskriminieren und uns einzureden, dass das Bürgergeld deshalb oder der Sozialstaat deshalb nicht mehr finanzierbar sein, dass deswegen ganz viel Geld für anderes fehlt. Also, naja, aus Klassenperspektive, Arme gegen noch Ärmere, Schwache gegen noch Schwächere auszuspielen, das befeuert die AfD sehr stark und auch sehr bewusst und auch in Kombination mit dem ganzen Klimathema. Denn Klimaschutz zum Beispiel, so, da gibt die AfD einen Pfifferling drauf. Früher hat sie ihn noch komplett geleugnet. Jetzt sagt sie immer, jetzt ist sie immerhin so weit, dass sie Klimawandel-Anpassungsmaßnahmen schon vertritt. Aber man muss dazu sagen, all die Instrumente, die es irgendwie gibt, wie zum Beispiel einen CO2-Preis oder eine CO2-Steuer, die lehnt die AfD konsequent ab und steht heute schon bereit, um 2027, wenn der deutsche Emissionshandel in den europäischen aufgeht und dann der CO2-Preis steigt, dann all diejenigen, die deshalb an der Zapfsäule oder für ihre Gasheizung mehr zahlen müssen, gegen die aktuelle Regierung ja aufzuwiegeln, ne, und aufzuhetzen. Also Klimaschutz als Griff in die Taschen der kleinen Leute zu framen, auch das macht die AfD viel ruchloser, als es zum Beispiel in der Union oder in der FDP passiert.
Jetzt zumindest noch zur Ehrenrettung der Konservativen. Wo würden diese denn der AfD auch definitiv einen Riegel vorschieben? Ich meine D-Mark und Anti-EU, das sind ja Angriffe auf die einstigen Herzprojekte der CDU.
Genau. Also der Euro ist das beste Beispiel dafür, genau. Oder die Europäische Union mit den ganzen Binnenfreiheiten, die es dazu gibt. Also das ist selbst unter Konservativen schon ja, sehr, sehr hoch gehangen, wird ja auch dem eigenen Erfolg irgendwie zugeschrieben. Also deshalb werden die das auf jeden Fall verteidigen. Dann gibt es sicherlich einige Punkte in Sachen zum Beispiel Naturschutz, Umweltschutz, wo auch in der Konservativen, die halt sehr stark auch mit irgendwie landwirtschaftlichem Bereich verbunden sind und Bauern und ansprechen wollen, wo sie aus Klimaschutzgründen und Klima verändern sich Sachen verteidigen würden. Das sehe ich schon auch, wo die AfD quasi alles einfach als Ideologie brandmarken würde und sagen, wir wollen zurück zu vor 20, 40, 80 Jahren, was auch immer. Das sehe ich schon. Dann generell die Mitgliedschaft in internationalen Gemeinschaften, ob das G7-Zusammenkünfte sind, ob das Paris als Klimaabkommen ist, ob das NATO ist, also überall da würde die Union das, glaube ich, verteidigen. Und man muss ja auch sagen, außenpolitisch ist die Union ja auch ganz anders gepolt als die AfD, AfD-Russland-nah und die Union, die man auch trotz Trump halt die USA als den engsten und größten Verbündeten sieht, was bisher auch nicht erschüttert wurde, trotz Trump und der zettelt einen Zollkrieg und Handelskrieg an. So, ich glaube, in diesen Bereichen würde man sagen, okay, da wehren auch die Konservativen sich gegen das, was die AfD will. Ich glaube aber nicht, dass der AfD das besonders wichtig wäre, denn die AfD würde dann punkten wollen in Sachen Innenpolitik, Migration, halt da, wo sie die Kulturkämpfe führen will und führen kann. Da wären Konservative und AfD sich sicherlich in vielen Sachen einig und hätten Konservative nicht so Bauchschmerzen mit, da Sachen rückabzuwickeln oder extremer zu machen, was Ausstattung, Rechte von Polizei beispielsweise angeht, was den Umgang mit Minderheiten angeht, was Frauenrechte angeht, also ja.
Puh. Um nicht ganz dystopisch zu enden, kommen wir doch noch zu Handlungsoptionen. Denn auch wenn es düster aussieht, rechter und extrem rechter Erfolg sind ja nicht in Stein gemeißelt und es gibt ja zumindest noch demokratische Handlungsoptionen. Was können progressive und moderate Kräfte denn dort, wo sie an der Macht sind, sprich in Kommunen, auf Landesebene oder eigentlich zum Teil ja auch noch in Bundesebene, wirtschaftspolitisch tun, um der extremen Rechten etwas entgegenzusetzen?
Also ich glaube, zwei Sachen sind sehr entscheidend. Die erste Sache ist, aus den Nachwahlbefragungen zu lernen, dass die AfD halt bei ökonomisch Geprellten besonders landet, bei Leuten mit kleinem Einkommen, das sich in der Vergangenheit nicht erhöht hat, die Krisenverlierer waren. Und dass man da was machen muss, was man Politik für die machen muss, dass man Forderungen für die stellen muss, weil man muss denen die Existenzängste nehmen. Und die werden ja in einer Zeit, in der es irgendwie von außen auf uns noch einprasselt, Donald Trump, Wladimir Putin, Israel-Gaza-Konflikt, Klimawandel, ja, also alles Sachen, wo die Leute das Gefühl haben, was sie selbst nicht beeinflussen können, was irgendwie weit hoch über ihnen schwebt und so passiert, aber sie beeinflusst hier. Das ist umso wichtiger, denen materiell-ökonomische Sicherheit zu geben. Das ist, glaube ich, die erste Erkenntnis. Und da muss man, wenn man tiefer reingeht, sondern auch zwischen Ost und West unterscheiden, weil die AfD in Ostdeutschland halt noch viel größer ist. Die Perspektive kommt mir auch häufig zu kurz. Da muss Deutschland sich halt eingestehen, dass man blühende Landschaften dem Osten versprochen hat, aber denen verwelkte Landschaften gegeben oder hinterlassen hat. Die Arbeitslosigkeit ist höher, die Renten sind kleiner, die Einkommen sind kleiner, die Infrastruktur ist schlechter, die Anbindung, Internet und so weiter, die Auslastung der Innenstädte, alles schlechter. Die Alterung der Gesellschaft schreitet da viel stärker voran, weil die Jungen dort weggehen. Also die Probleme, die man im Bundesdurchschnitt irgendwie so sieht, die sind in Ostdeutschland, in diesen Flächenländern, wo die AfD halt erfolgreich ist, irgendwie mal 4. Interessanterweise ist aber, das ist auch Memo an die ganzen Konservativen, ist in Sachen Migration, kann man da keinen Punkt landen, denn der Anteil von Menschen mit Migrationsgeschichte ist in ostdeutschen Ländern viel geringer als in westdeutschen. Das heißt, da jetzt irgendwie bei mehr Abschiebungen, weniger Asylanträgen oder sonst was glänzen zu wollen, damit kann man faktisch da nicht glänzen. Also das wäre so der erste Punkt, den ich machen würde. Und zweitens, und der hängt damit zusammen, dass der Staat wieder funktioniert. Und Staat funktioniert heißt, Kommunen besser ausstatten und zeigen, weil da zeigt sich, ob der Staat verlässlich ist oder nicht. Und das fängt dabei an, wird der Müll pünktlich abgeholt oder nicht? Sind die Straßen dreckig? Was für ein Sicherheitsgefühl hat man im öffentlichen Raum? Wie sehen die Bahnhöfe aus? So, und da braucht es, glaube ich, sehr starke symbolische Anstrengungen, um die Kommunen besser auszustatten, bis hinzu kommt der Bus pünktlich, ne, all das, um den Leuten vor Ort wirklich das Gefühl zu geben, ach krass, das funktioniert. Und ich meine, das ist vielleicht auch eine Erkenntnis, die man haben muss, die vor allem Progressive betrifft. Progressive scheuen sich vor Symbolpolitik. Die Rechten machen nur Symbolpolitik. Also Familiennachzug auszusetzen jetzt betrifft 12.000 Sicherheitsüberprüfte, überwiegend Frauen und Kinder, die jetzt nicht nach Deutschland kommen. Ja? Das ist Symbolpolitik, das soll für mehr Sicherheit sorgen. Jeder weiß, es sorgt nicht für mehr Sicherheit. Im Gegenteil, es fördert sogar die Isolation und die Kriminalitätsanfälligkeit von den geflüchteten Männern, die hier sind, aber von ihrer Familie getrennt bleiben müssen deshalb. So, Symbolpolitik. Symbolpolitik wird immer mal als was Schlechtes gesehen, als was Anrüchiges, was Fieses. Symbolpolitik gibt es aber auch in progressiv und in gut. Symbolpolitik wäre zum Beispiel, den Inflationsschmerz da zu bekämpfen, wo er entsteht, also an der Supermarktkasse. Heißt, statt über 7 Umwege eine Pendlerpauschale zu erhöhen, ein Klimageld zu zahlen oder den Grundfreibetrag bei der Einkommenssteuer zu erhöhen, was Leute dann nicht sofort da merken, wo der Schmerz anfällt, wäre eine Umsatzsteuersenkung, also oder Streichung sogar. Ich streiche die Mehrwertsteuer auf Brot und Butter, mache damit sofort an der Kasse Lebensmittel günstiger, was sehr sinnvoll ist. Ich mache das Deutschlandticket, was die Leute nutzen, günstiger. Ich streiche irgendwelche Steuern, die Leute kennen. Ich sorge dafür, dass die Bustaktung überall verdoppelt wird. Keine Ahnung, das ist jetzt wahrscheinlich nicht so schnell wie eine Umsatzsteuerstreichung, aber wenn man das will und dafür Geld bereitstellt, würde das halt auch funktionieren. In relativ kurzer Zeit von 3 bis 5 Jahren. Sowas meine ich mit Symbolpolitik, die den Leuten, also die erstens was bringt, aber halt auch symbolisch wirkt nach dem Motto, wir haben euer Problem verstanden und adressieren das mit Lösungen, die halt auch seht, die jeder merkt, spürt, an sich selber spürt. Diese Stromsteuersenkung, die jetzt beispielsweise debattiert wurde, das wäre so nicht mal sowas gewesen, weil wer guckt schon auf seine Stromabrechnung, wie hoch der Steuersatz darauf ist, ne, so. Aber die Tatsache, dass das jetzt dann wieder zurückgenommen wurde für Verbraucher, ist wieder so ein Symbol. Und ich glaube, da muss man sich emotional, psychologisch viel mehr Gedanken darüber machen als Moderator und progressive Kräfte. Wie kriegen wir es in einer so aufgeladenen Debatte und von rechten Kulturkämpfen dominierten Debatte hin, Politik zu machen, die erstens wirkt und zweitens die Leute alle sehen, dass sie wirkt, spüren, dass sie wirkt. Ja, das wären meine Tipps.
Und jetzt noch abschließend, weil es eben zu diesem Podcast dazugehört. Zivilgesellschaft. Wirtschaftspolitik macht der Staat. Es ist Kernaufgabe des Staates. Wo können aber trotzdem progressive Zivilgesellschaften einen Pfund in die Waagschale werfen oder vielleicht auch zumindest analytisch sagen, okay, das haben wir schleifen lassen, hier müssen wir uns besser aufstellen. Weil in der Vergangenheit gab es ja Versuche mit Blockupy, den EZB-Demos etc. zumindest gegen den Neoliberalismus aufzubegehren. Ist halt nur verpufft.
Man muss, glaube ich, auch sehen, dass die neoliberale Politik dazu geführt hat, also jetzt mal so die letzten 20 Jahre bei Agenda 2010 vielleicht mal angefangen bis heute, dass die Zivilgesellschaft viel belasteter ist und viel geforderter ist. Sie haben nämlich Lücken in der staatlichen oder öffentlichen Daseinsvorsorge gerissen, die Zivilgesellschaft auffangen muss mit freiwilligen Hilfen. Ganz exemplarisch dafür, dass irgendwie die Tafel sich beschwert, dass sie zu viele Kunden hat. Das ist also ein Beleg dafür, dass ja der Staat da versagt. Der Staat reißt die Lücke, die Zivilgesellschaft da auffängt und quasi als Sozialstaat einspringt. Und das muss man erstmal verstehen. Und da gibt es ja so viele, also von der Tafel bis hin zu zivilgesellschaftlichen Organisationen, die sich dafür einsetzen, dass Menschen aus Afghanistan zum Beispiel den versprochenen Familiennachzug bekommen, ja, oder die Aufnahmeprogramme bekommen, die Ortskräfte in Afghanistan waren. Also Wahnsinn, was da alles geleistet wird, was für Projekte es gibt, ja, bis hin zu diejenigen, die, wenn sie dann hier sind und Sprachbarrieren natürlicherweise noch haben, denen helfen, ihren Alltag hier zu bewältigen, Amtsgänge zu machen, ja. Also das Zivilgesellschaft Amtsgänge schon unterstützen muss, zeigt ja, die Amtsgänge sind falsch organisiert. Das muss man, glaube ich, erstmal berücksichtigen, dass da extrem viel gefordert ist, die Zivilgesellschaft schon. Dann ist aber, glaube ich, diese politische Dimension, also welche Forderungen unterstützen wir als Zivilgesellschaft und bringen sie nach vorne und hinter welchen können wir uns eigentlich gemeinsam einreihen, sehr wichtig. Gerade in linken Bereichen tendiert man dazu, Maßnahmen zu zerreden und kleinzureden. Also, wenn man vorschlägt, wir wollen irgendwie die Mehrwertsteuer auf Grundnahrungsmittel streichen, das wir eben vorgeschlagen haben, da kommt aber dann der Paritätische und sagt, nee, 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 besser wäre, das Bürgergeld zu erhöhen, weil die Umsatzsteuersenkung, die wird ja nur eingesteckt. Und dann kommt wieder jemand und sagt, ja, aber nicht nur das Bürgergeld, auch das. Und so hat jeder irgendwie sein, wie soll ich sagen, aus seinem Mikrokosmos, aus seinem kleineren Kosmos, die perfekte Maßnahme. Aber diese perfekte Einzelmaßnahme, wenn jeder nur seine eigene kleine perfekte Einzelmaßnahme hat, dann zerstört das große Ganze. Und ich glaube, da wäre es gut, wenn alle verstehen, den gemeinsamen Nenner zu berücksichtigen und nicht die perfekte Einzelmaßnahme für die eigene Zielgruppe. Und ja, die Frage ist auch, und da sind die Gewerkschaften vielleicht auch nochmal noch mehr gefordert, dieses Verständnis für eine gemeinsame und geeinte Arbeiterklasse, die ist uns abhanden gekommen. Und das merkt man daran, dass dieses Narrativ, wenn Bürgergeldbezieher mehr Geld bekommen, dann finden wir das ungerecht, dass das so verfängt. Weil eigentlich müsste jeder, der in Lohn und Brot steht, sich für ein höheres Bürgergeld einsetzen. Denn das stärkt die eigene Verhandlungsmacht. Dieses sich spalten lassen von den Diskursen, arbeitslos gegen Geringverdiener, gegen Geflüchtete, die miteinander um günstigen Wohnraum konkurrieren. Das ist, glaube ich, das, was quasi die Arbeiterklasse, in Anführungszeichen, was die zu sehr spaltet und zu sehr hemmt. Ja. An konkreten zivilgesellschaftlichen Einzelmaßnahmen, puh, man kann natürlich immer dazu aufrufen, ey, geh zu den entsprechenden Demos, mach das, mach das, mach das. Und das ist alles wichtig. Und ich glaube, so viele machen im kleinen Bereich super viel und kriegen dafür viel zu wenig Wertschätzung und fühlen sich nicht gesehen. Das bedeutet übrigens auch, Plakate hängen in der Kommunalwahl, ja. Also engagiert euch da auf kleinen Ebenen und versucht, was zu reißen. Das wird auch sehr häufig nicht gesehen. Deswegen wäre mein einziger Appell, das habe ich versucht, gerade so ein bisschen herzuleiten, engagieren im Kleinen und dann im Großen aber sich nicht an dem eigenen kleinen Mikrokosmos festhalten, sondern an den großen gemeinsamen Nenner denken. Und dann sich nicht gegenseitig zu zerreden, sondern sich zu versuchen zu vereinen und hinter gemeinsame Forderungen zu stellen. Das wäre, glaube ich, sehr viel wert.
Einen großen Dank an Maurice Höfgen, dass er bei Staffelstart Nummer 3 dabei war. Vielen lieben Dank an alle, die zurückgekommen und alle, die neu dazugekommen sind. Wir haben Maurice YouTube-Kanal und Homepage in den Shownotes verlinkt. Alle bisherigen Folgen von Auf der rechten Spur sind abrufbar auf allen gängigen Podcast-Plattformen, bei Podigy und auf dem YouTube-Kanal der Heinrich-Böll-Stiftung Rheinland-Pfalz.
Das war Auf der rechten Spur. Der Podcast der Heinrich-Böll-Stiftung Rheinland-Pfalz zu rechter Politik und Strategie. Folge 24. Nationaler Kapitalismus über extrem rechte Wirtschaftspolitik. Mit Maurice Höfgen. In der nächsten Folge reden wir mit Flemming Ibsen über extrem rechten Humor. Redaktion hatte Tillmann Schröder. Produktion Moritz Buch. Redaktionelle Verantwortung Alrun Schleif.